Hallo, wir hoffen, dass ihr diese Folge hören könnt ohne ein FSK 18. Wir haben versucht zu recherchieren, ob wir das Wort Bumsen rausschneiden müssen. Anscheinend nicht. Toi, toi, toi.
Noch hört ihr uns ja ganz offensichtlich. Vielleicht bricht diese Folge mittendrin einfach ab, weil dann doch jemand von Spotify oder Apple mal nachgehört hat und sich denkt, was? The German girls are saying the word Bumsen? Direkt gesperrt. Naja, aber ansonsten gibt's, finde ich, tatsächlich dieses Mal nichts, was wir rausschneiden müssen. Es ist eine sehr intime, sehr emotionale und auch private Folge geworden. Aber ich würde sie genauso lassen, oder?
Lassen wir einfach so. Reden wir über Kinderwunsch. Unter anderem mit Kati Korn, einer Influencerin, die bereits 3 gesunde Kinder hat.
Und die war fantastisch. Sie war fantastisch und wir waren so mittel.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Typfrage mit euren Lieblingstypis. Mein Name ist Freddy Schürheck, ich bin Typ 1 Diabetikerin.
Mein Name ist Kim Stoppert und ich habe Diabetes Typ 2. Und jetzt wird es intim.
Ja.
Naja.
Und so.
Schön. Was macht dich ja schon nervös? Ich gehe schon mal näher ans Mikrofon.
Ich wollte gerade sagen, und du hast vor allen Dingen das Plus 1, was man für diese Folge eigentlich auch haben sollte, nämlich ein Kind.
Wir reden über Kinderwunsch und was man dafür tun muss. Ach, wobei. Ihr wisst, glaube ich, alle, was wir dafür tun müssen. Ich glaube nicht, wir müssen mit dem Bienchen und dem Blümchen müssen wir euch jetzt nicht kommen. Ich glaube, ihr wisst es. Aber wie ist das mit Typ 1 Diabetes? Ich glaube, als ich bei meiner Diabetologin saß, bei meiner ersten, und sie sagte, ja, sie haben auf jeden Fall Diabetes Typ 2, war eines meiner ersten Fragen, kann ich damit denn schwanger werden? Weil ich war nun mal erst Anfang 30. Wie sah es bei dir aus? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
Ich habe da tatsächlich auch ganz am Anfang mit der Diabetologin drüber gesprochen gehabt, weil dann am Anfang ist ja auch die Frage, wo hat man selbst eigentlich her und hat man das vielleicht irgendwie vererbt bekommen oder wie auch immer? Und natürlich dann die Anschlussfrage, was ist mit mir? Gebe ich das dann weiter, wie auch immer? Und da habe ich tatsächlich auch ganz am Anfang mit ihr drüber gesprochen und ganz offen und ehrlich. Und ich glaube, das ist auch total wichtig. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was man erstmal schon mal sagen muss. Offen über diese Dinge reden, auch wenn sie, wie Kim sagt, sehr intim sein können. Dafür sind eure Ärztinnen und Ärzte halt auch einfach da. Und wir haben das jetzt gesehen, wir waren ja auf dem T1 Day in Berlin, über den wir in dieser Staffel immer mal wieder sprechen werden. Und da hatten wir im Rahmen dieser Messe gab es eine Veranstaltung für Frauen und Diabetes, wo es wirklich um Zyklus ging, um Schwangerschaft, um Kinderwunsch und so weiter. Und da haben wir auch gesehen, für die ganzen Frauen, die da im Raum waren, das waren ja bestimmt, ich weiß nicht, wir waren bestimmt 100 Leute oder so,
das war
total
voll, wir saßen auf dem Boden.
Genau, das war total wichtig für alle, mal so einen Safe Space zu haben, wo man das Gefühl hat, das sind Dinge, die erstmal total viele betreffen. Es geht nicht nur mir so. Und ich kann da ganz offen drüber reden und ganz offen fragen und brauche da keine Angst haben. Und irgendwie zusammen kriegen wir das schon alle hin. Und das fand ich das war voll empowernd, fand ich.
Also. Es war empowernd, es war aber auch echt zwischendurch so, musste man schwer schlucken, weil da saßen halt auch Leute, die tatsächlich nicht so Ärztinnen oder Ärzte hatten wie wir. Die haben gesagt bekommen, nö, Kind mit Diabetes geht nicht.
So, aber da muss man auch dazu sagen, das ist aber auch schon Jahre her. Also wir haben verschiedene Frauen da kennengelernt, die erzählt haben, dass die vor 15 Jahren, vor 17 Jahren teilweise auch schwanger waren, haben sie gesagt, und dann gesagt bekommen haben von ihren Frauenärzten oder Diabetologen, von wegen, ja gut, beziehungsweise war von den Frauenärzten, ne, von den Frauenärzten gesagt bekommen haben, okay, sie sind schwanger, aber sie haben ja Diabetes, dann bitte, das sind die Papiere für die Abtreibung. Und das ist natürlich, also als sie das erzählt haben, auch da im Raum, da haben einige von uns geschluckt und auch teilweise erstmal angefangen zu weinen, weil das natürlich was ist. Also ich meine, was macht das mit der Frau, wenn du sowas hörst? Und zumal jetzt heute auch mit der heutigen Perspektive, mit dem, was wir heute wissen, heutzutage, natürlich kann auch eine Diabetikerin eine gut laufende Schwangerschaft haben und ein gesundes Kind zur Welt bringen. Man muss Dinge beachten, man muss Dinge vorbereiten, darüber werden wir jetzt ja heute auch in dieser Folge sprechen. Aber natürlich geht das alles. Und natürlich sind wir nicht mehr beim Stand von vor 100.000 Jahren, wo man denkt, oh mein Gott, das ist die schlimmste, größte, krasseste Herausforderung, jetzt dieses Kind auf die Welt zu bringen. Und dann eben zu hören, dass Frauen das damals so gesagt bekommen haben, wie furchtbar, wie schlimm. Und man muss aber kurz sagen, die Geschichte beenden, beide Frauen, die diese Geschichten erzählt haben, in dem Fall, haben das Kind trotzdem auf die Welt gebracht und haben gesunde Kinder.
Was man sich klar machen muss, dass die Diagnose Schwangerschaftsdiabetes heute sehr, sehr streng gefällt wird. Ne? Also da gibt es Leute, die sind beim Nüchternwert bei einer 97 oder so und kriegen dann gesagt, sie haben Schwangerschaftsdiabetes. Und die liegen dann 2 Punkte über dem Wert, der für eine Schwangerschaft empfohlen wird, und machen sich aber einen riesigen Kopf. Und vor, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren hat da keiner nachgeguckt, ob du eine Schwangerschaftsdiabetes hast und streng nachgeguckt und so. Also, halten wir mal fest, so für einen Einstieg für die Folge, Kinderwunsch ist möglich.
Vorab schon mal, wie immer, der Hinweis, wir sind keine Expertinnen und Experten, wir sind kein medizinisches Fachpersonal. Wir teilen hier auch in dieser Folge wieder nur eigene Erfahrungen und die Erfahrungen von Menschen, mit denen wir gesprochen haben. Aber gerade jetzt natürlich auch in dieser Folge nochmal ganz wichtig, wenn ihr irgendwelche Dinge vorhabt, wenn ihr Dinge ändern wollt, wenn ihr Tipps für euch selbst auch irgendwie in euren Alltag integrieren wollt, dann sprecht da vorher nochmal mit euren Ärzten, mit eurem Diabetes-Team, mit eurer Crew, möchte ich sagen.
Ich kann mich daran erinnern, dass Freddy mal, als sie frisch Diabetes diagnostiziert war und sich so langsam in die gute Einstellung gearbeitet hat, sage ich mal, da saßst du beim Arzt und die Ärztin hat zu dir gesagt, schön, jetzt können Sie schwanger werden. Weißt du das noch?
Ja, stimmt. Gott, du erinnerst dich ja an mehr aus meinem Leben als ich selbst. Ja, das stimmt. Ja, und am Anfang nämlich noch, genau, da hatte sie irgendwann mal gesagt, der Wert ist jetzt schon gut, aber das kriegen wir noch besser hin. Und gerade wenn sie schwanger werden wollen irgendwann mal oder so, dann wäre das besser. Und ich habe dazu gar nichts gesagt, ob ich schwanger werden will oder nicht. Und dann, genau, 3 Monate später hieß es, ja, super, das ist jetzt auch ein Wert, mit dem man schwanger werden kann. Also, ja, das
7,5 war die Grenze bei dir, ne? Sie hat gesagt, unter 7,5 am besten,
nee,
oder?
Noch besser tatsächlich.
Noch
das
besser?
Musste noch besser sein. Ich weiß es aber nicht mehr genau, nagel mich nicht drauf fest, aber ich war da schon unter der 7 auch. Also, das muss tatsächlich noch mal besser werden. Aber das ist auch was, auch bei den Werten. Natürlich könnte man jetzt hier anfangen, sich die Werte zu ergoogeln. Da spricht man auch am besten mit seinem Arzt drüber. Weil ich weiß noch, dass ich damals mit ihr dann nämlich auch so ein bisschen gesprochen hatte, weil sie sagte, wenn während der Schwangerschaft muss man halt noch strenger mit sich eben auch sein. Das heißt, noch mehr auf die Ernährung achten und die Werte tatsächlich noch weiter unten halten. Und da habe ich schon zu ihr gesagt, dass die Normwerte, die es da dann so gibt, für mich wahrscheinlich, also so gefühlt unerreichbar sind, weil das sind alles Werte, irgendwie man soll mit einer 120 maximal ins Bett gehen. Wenn ich mit einer 120 ins Bett gehe, auch also im ganz normalen Leben, dann bin ich 3 Stunden später mit dem Unterzucker wieder wach. Das ist bei mir so. Also deswegen, da muss jeder irgendwie mit seinem Arzt dann gucken, welche Werte für ihn irgendwie tatsächlich der realistische Zielbereich auch ist. Ich glaube, ganz wichtig ist bei diesem sehr sensiblen Thema vor allem, dass man sich da nicht wahnsinnig macht und sich nicht von anderen irgendwie dann irritieren lässt oder so, sondern es gibt medizinische Fachleute, die, mit denen man da dann tatsächlich die eigene Norm quasi ausmachen sollte und nicht einfach nur, ja, aber die und die Bloggerin, die sagt ja das und das und ich komme da überhaupt nicht hin. Das heißt, für mich ist jetzt gerade alles Katastrophe in der Schwangerschaft. Nein.
Also, wenn ihr wirklich vorhabt, geplant schwanger zu werden, dann kann man das ja auch erstmal bei allen Ärzten ansprechen. Und was ich gemacht habe, ist tatsächlich, ich habe so Kontrolluntersuchungen gemacht. Ne? Also ich war nochmal beim Gynäkologen, ich war nochmal, habe nochmal den Blutwert checken lassen. Und zu der Zeit war es so, dass ich Metformin genommen habe. Da hatte ich auch gerade eine harte Phase Nebenwirkung. Durchfall, um das nochmal die Folge anzusprechen.
Da ist die Durchfallthematik wieder.
Genau. Und dann war ich bei meinem Hausarzt.
Bei uns.
Und da war ich bei meinem Hausarzt, damals hatte ich einen Durchschnittswert von 5,0 und habe dann gesagt, hier, ich habe einen Durchschnittswert von 5,0, ich bemühe mich und den habe ich ja auch schon länger und ich habe halt die Nebenwirkung. Ich bin so gut eingestellt, dass ich ja jetzt nicht mehr in der diabetologischen Praxis bin, sondern die mich einem Hausarzt weiterverwiesen haben. So, jetzt besteht aber ein Kinderwunsch. Und es hieß, ich soll das Metformin absetzen. Und der so, alles klar, dann setzen wir es ab, wir probieren es. Für alle Leute, mir wurde damals in der diabetologischen Praxis gesagt, Metformin, das beeinflusst unter anderem den Hormonspiegel. Das heißt, es wird manchmal tatsächlich Leuten verschrieben, die Probleme haben mit dem Hormonspiegel oder aber auch einen Kinderwunsch haben.
Also die gar keinen Diabetes haben, sondern...
Genau, okay. Genau. Mhm. Aber eigentlich in Deutschland damals nicht zugelassen zur Behandlung in der Schwangerschaft.
Also warte mal, aber wie? Also es wird den Leuten verschrieben, aber es ist eigentlich nicht zugelassen. Oder es wird den anderen verschrieben, aber für Diabetes...
Ja, in anderen Ländern. In anderen Ländern.
Ah, okay, okay.
Mhm. Genau. Und in Deutschland damals aber, wenn man schwanger ist, oder wenn man einen Kinderwunsch hat, Metformin absetzen. Wenn man schwanger ist, das Metformin nicht direkt absetzen, sondern erst mit dem Arzt drüber sprechen und das dann nach einer gewissen Zeit ausschleichen lassen, weil, wie gesagt, das Medikament beeinflusst den Hormonspiegel. So. Mittlerweile, das ist jetzt der Stand von 2017, den ich euch jetzt mitteile, mittlerweile gibt es Metforminpräparate, die erforscht sind in der Schwangerschaft und die darf man auch in Deutschland jetzt in der Schwangerschaft einfach durchnehmen. Da könnt ihr auch einfach vielleicht, falls ihr Diabetes 2 habt, mit eurer Diabetologin oder mit der Gynäkologin einfach reden und sagen, hier, ich habe Diabetes, ich nehme das Medikament, jetzt besteht ein Kinderwunsch. Was für ein Präparat darf ich nehmen, damit ich das einfach durchnehmen kann. Wichtig ist an der Stelle, was ich jetzt wieder bei meinem Hausarzt gemerkt habe, also es gibt ja nur diese bestimmten Präparate für Kassenpatienten. Lasst oben dieses Kreuz machen, Buyout Item. Dann dürft ihr in der Apotheke nur dieses Medikament bekommen und auch nur diese Zusammensetzung, weil sonst bekommt ihr ein anderes Metformin. Das ist blöd.
Was vielleicht ein bisschen günstiger ist oder so, aber...
Da gibt es ja diese Rabattverträge, ja, Krankenkassen genau. Mit den Herstellern, ja. Wechselt auch ständig. Aber solange dein Arzt nicht out-item oben ankreuzt, bekommst du das, wo halt deine Krankenkasse mit einem Vertrag hat. So, und das ist blöd, wenn ihr einen Kinderwunsch habt, weil, wie gesagt, es gibt nur diese bestimmten Präparate, die dafür zugelassen werden. Den Arzt ansprechen und wenn der Arzt sagt, dem Arzt mal sagen, ob man nicht eine Überweisung zum Diabetologen bekommen darf. Weil diese Out-Item-Kreuze werden auch bei Kassenpatienten eher ungern gemacht von Ärzten, weil wenn du zu viele davon machst, kommt irgendwann die Krankenkasse und sagt, so Herr Doktor, so und so, warum verschreiben Sie denn Ihren Leuten nur das und das Medikament? Weil wir möchten gerne, dass da ein Rabattvertrag besteht.
Ja,
so.
Ja.
Und deshalb haben die Ärzte da oft keinen Bock drauf und machen dieses Kreuz da nicht. Macht aber natürlich in dem Fall Sinn.
Ja.
Außerdem solltet ihr natürlich schon mal hinterfragen, warum habe ich eine Diabetes 2? Also es kann natürlich sein, dass ihr einfach eine Diabetes 2 habt, weil ihr einfach Pech hattet im Leben. So, passiert. Genetische Veranlagung, scheiße, aber passiert. Es kann aber auch sein, dass vielleicht bei euch ein bestimmtes Eierstocksyndrom diagnostiziert wurde. PCOS hat Auswirkungen auf den Hormonspiegel und Auswirkungen auf euer Gewicht und eure Zuckerwerte. Und das solltet ihr vorher auch wissen, weil das kann nochmal zu anderen Komplikationen beim Schwangerwerden führen. Daher, erster Schritt erstmal, wenn ihr geplant schwanger werdet und nicht spontan, aus welchen Gründen auch immer, zum Arzt Sachen abklären, mit dem Arzt darüber reden.
Als du dann damals eben mit deinen Ärzten geredet hast, hast du dann auch schon nachgefragt? Weil natürlich macht man sich dann irgendwie Gedanken, nicht nur, kann ich schwanger werden, sondern auch, was passiert während der Schwangerschaft? Mhm. Also, was für Nebenwirkungen können auftreten und was kann ich vielleicht aus Versehen, ja, wie auch immer, was für Folgeschäden kann zum Beispiel ein Kind haben, weil ich Diabetes habe. Hast du das nachgefragt? Was haben die dann dir gesagt?
Also tatsächlich habe ich das gar nicht so nachgefragt. Ich habe gesehen, dass im Internet sich sehr, sehr viele Frauen Gedanken darüber machen, kann ich die Krankheit weitergeben an mein Kind?
Mhm.
Und es gibt eine genetische Komponente, die ist aber gering. Und Diabetes Typ 2 ist eine Volkskrankheit. Das heißt, genetisch habt ihr wahrscheinlich schon zu einem gewissen Prozentzahl das auch in euch. Das kann halt ausbrechen. No panic, aber kann halt passieren. Deshalb, ja, gibt man es natürlich zum Teil seines Kindes wieder. Und tatsächlich ist es ja heute in der Schwangerschaft alles machbar. Und man weiß so viele Dinge mehr als noch vor 10 Jahren oder so. Das ist wirklich krass. Was ich wusste, dass ich, wenn ich schwanger werde, strenger messen muss. Und zwar sollte man unter 95 liegen, morgens mit einem Nüchternwert. Eine Stunde nach dem Essen sollte der Wert unter 140 liegen, 2 Stunden nach dem Essen unter der 120. Das hat was damit zu tun. Jetzt sage ich euch das, was ich in der Schwangerschaft gelernt habe. Ich habe das schöne Wort plazentagängig gelernt. Mhm. Und zwar ist das wichtig mit diesen Werten aus folgenden Gründen. Ihr esst Zucker. Ihr produziert Insulin oder fügt es euch extern zu, damit dieser Zucker verwertet wird. Ja? Der Zucker ist plazentagängig, geht also zum Kreislauf eures Kindes über. Das Insulin, egal ob das, was ihr spritzt oder das, was ihr selbst noch produzieren könnt, ist nicht plazentagängig. Das Kind muss also mit dem Überzucker, den ihr eventuell habt, alleine klarkommen. Schaffen die Kinder, weil die haben ja eine funktionierende Bauchspeicheldrüse in den meisten Fällen. Das heißt, die produzieren viel mehr Insulin. Insulin ist aber auch ein Wachstumshormon, das haben wir alle wahrscheinlich mal im Laufe unserer Behandlung gesehen. Man kann dadurch zunehmen. So ein Kind nimmt also zu. Nicht gut, weil so ein Kind wird dann zu groß. So ein Kind kann im tut mir leid, dass wir darüber sprechen müssen, aber kann im Geburtskanal stecken bleiben. Nicht gut. Kann schmerzhaft sein, auch für die Mutter. Nicht gut. Und wenn denn dann das Kind nach der Geburt getrennt wird von eurem Kreislauf, dann hat das Kind ja trotzdem die Angewohnheit, dass seine Bauchspeicheldrüse immer noch für viel Zuckerabbau produziert. Der bekommt aber nicht mehr genug Zucker zugefügt, weil er ist ja jetzt auf sich allein gestellt. Er kriegt ja nicht mehr euren Überzucker. Das heißt, das Kind produziert mehr Insulin, als es Zucker hat. Und dadurch kommt es in den Unterzucker und manchmal schon direkt nach der Geburt. Und das ist das Gefährliche und deshalb gelten diese strengen Werte in der Schwangerschaft. Und deshalb sollten tatsächlich Diabetikerinnen sich auch irgendwie eine Routine, ein Management überlegen, dass sie bereits beim Kinderwunsch so einen niedrigen Durchschnittswert haben. Damit man da nicht mehr in der Schwangerschaft dann denkt, oh Gott, was esse ich eigentlich? Sondern da schon so ein bisschen weiß, okay, da sind jetzt so und so viele Kohlenhydrate drin, die verändern meinen Wert so. Es kann aber übrigens zu Beginn der Schwangerschaft alles anders sein, weil Hormone haben einen enormen Einfluss auf diese Zuckersachen. Das haben wir ja schon mal bei der Folge mit dem Zyklus geklärt, dass einfach hormonbedingt kann es da durcheinander kommen. Genau. Und was ihr auch abklären solltet, ist natürlich Bluthochdruck, Augen auch nochmal überprüfen lassen.
Nieren überprüfen lassen.
Genau, Organe. Nicht rauchen, nicht trinken ist, glaube ich, auch beim Kinderwunsch eine gute Nummer. Nicht erst in der Schwangerschaft. Ist natürlich Gesetz alles jetzt im Fall, dass ihr das planen könnt.
Wir haben zum Beispiel ein Beispiel, wie es ganz anders laufen kann und trotzdem sehr gut gehen kann, mit der fantastischen Kathi Korn. Die habt ihr bei uns in der letzten Folge schon gehört, weil sie unter anderem Profi-Tischtennisspielerin ist, deutsche Meisterin und sowas geworden ist. Sie ist aber eben auch erstmal sehr vernetzt in der Diabetesbranche, arbeitet auch in der Diabetesbranche, das werdet ihr gleich hören. Das allerdings erst seit ein paar Jahren. Diabetikerin Typ 1 ist sie schon länger und mittlerweile ist sie Mutter von 3 gesunden Kindern. Und wir haben mit ihr gesprochen im Rahmen des T1-Days, als wir in Berlin waren, haben wir uns kurz mal von der Bar gemeinschaftlich losgelöst und haben uns zurückgezogen und ein sehr schönes, aber auch sehr emotionales Gespräch mit dir geführt.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Du hast ja am Anfang, als du diagnostiziert worden bist, auch einiges an Verboten erstmal zu hören bekommen. Unter anderem hieß es ja auch, dass es nicht so ratsam sei, Kinder zu bekommen. Magst du uns mal mitnehmen, was das damals mit dir gemacht hat, als du das erstmal gehört hast?
War für mich erstmal ein richtiger Tiefschlag, weil ich wollte immer Kinder bekommen und es war für mich festgesetzt, dass das sehr wichtig auch für mich irgendwie ist und war für mich schon als junges Mädchen klar. Und genau, dann hieß es, keine Kinder bekommen, Leistungssport aufhören und es hat mich 2 Jahre meines Lebens gekostet, komplett. Ich habe auch teilweise Blackouts von dieser Zeit. Die Akzeptanz überhaupt nach der Diagnose, die konnte durch diese Aussagen, und ich sage immer noch, das klingt irgendwie hart, aber das waren vor allem diese ersten Aussagen, die mich komplett runtergezogen haben. Und erst nach diesem Loch, nach der Akzeptanz, nach irgendwie selber Wissensaneignung, habe ich verstanden, dass das nicht stimmt. Aber es hat mich sehr runtergezogen und ich war ja auch bei diesen bei diesem Ärztekonstrukt dann noch relativ lange in Betreuung, eben diese besagten 2 Jahre. Und die haben das halt nicht wieder zurückgenommen, ne? Die sind da festgefahren in der ganzen Geschichte. Und ja, dann wurde ich schwanger das erste Mal und habe auch gedacht, das muss man jetzt irgendwie öffentlich machen. Man muss Menschen helfen, denen genau sowas eben passiert. Das darf einfach nicht mehr passieren. Das darf nicht vorkommen. Heutzutage nicht. Bei der Technik, die wir haben.
Aber Thema Kinderwunsch hatte ich tatsächlich auch ganz am Anfang mit meiner Ärztin, weil sie es angesprochen hatte. Und die Ärztin sagte damals tatsächlich auch, und das fand ich irgendwie, das ist mir so im Kopf geblieben, sie sagte nur, sollen Sie jetzt kein Kind haben, weil Sie Diabetes haben? Mhm. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären nicht da.
Ja.
Wäre das jetzt die Alternative? Und dann sagt man natürlich nein. Und dann sagte sie auch nur eben, ein Leben mit Diabetes ist ja trotzdem lebenswert. Selbst wenn das Kind Diabetes bekommen sollte.
Ganz genau. Und die Vererblichkeit ist ja auch jetzt nicht irgendwie bei 90% oder so, auf jeden Fall. Und auch wenn das so wäre. Also ich kann doch auch gut damit leben. Und dann ist doch das Kind in dem Fall bei mir irgendwo auch am besten aufgehoben. Aber das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Punkt. Ne? Die Leute fragen dann auch, ja, wie wahrscheinlich ist das denn jetzt, dass dein Kind auch Typ 1 Diabetes bekommen wird? Und da ist ja die Wahrscheinlichkeit wirklich unter 5%. Also es ist verschwindend gering.
Hattest du denn, als du einen Kinderwunsch hattest, Probleme? Also hattest du Hindernisse in dieser Kinderwunschzeit?
Also bei meiner ersten Tochter stellt sich eigentlich gar nicht so die Frage, weil ich habe noch ein paar andere Erkrankungen, unter anderem das PCO-Syndrom. Mhm. Und das war so weit vorangeschritten, dass mir gesagt wurde, ich kann stand damals zumindest, in diesem Zustand definitiv nicht schwanger werden. Wurde mir auch von mehreren GynäkologInnen bestätigt, also war nicht nur irgendwie eine Aussage oder Zufallsaussage. Und ich bin tatsächlich 2 Monate nach dieser Aussage von verschiedenen ÄrztInnen dann doch schwanger geworden. Und also ich wusste, ich wollte Kinder, aber es war jetzt nicht so direkt geplant in dem Sinne, was es auch mit dem Diabetes da ein bisschen schwierig gemacht hat, weil natürlich sollte eigentlich eine Schwangerschaft mit einem Typ 1 Diabetes schon gut geplant sein. Ja, aber da war das dann eine große Überraschung, weil niemand damit gerechnet hat und mir alle Ärzte in diesem Umfeld gesagt haben, okay, so ungefähr 3 Jahre Hormontherapie dann vielleicht. Aber ja, so ist das dann dazu gekommen tatsächlich. Aber es war das glücklichste oder das beste Ereignis überhaupt für mich und auch für alles, was danach passiert ist und natürlich das schönste Glücksgefühl überhaupt.
Für die Leute, die nicht wissen, was dieses Syndrom ist, unter anderem hat es was mit den Eileitern zu tun. Wir kürzen das mal kurz ab. Nur erst einmal, also es gibt Probleme mit den Eileitern, deshalb sind Schwangerschaften eine schwierige Sache.
Wie hast du das denn dann damals gemacht, eben während der Schwangerschaft mit Diabetes? Was gab es, worauf du extra geachtet hast? Wie viele Arzttermine mehr hast du wahrgenommen?
Ja, das ist doch eine ganze, ganze Menge. Also es gibt so ein bisschen dann Vorschriften, wenn man schwanger ist, dass man wirklich, ja, eigentlich jede Woche bei irgendeinem Arzt dann doch sich vorstellen, tatsächlich. Es ist einerseits, man ist häufiger beim Gynäkologen, man ist aber auch sehr, sehr engmaschig bei seinem Diabetologen. Was heutzutage schön ist, dass man das auch online viel, viel machen kann und besprechen kann oder wenn es eben die Praxen anbieten. Bei mir war es aber wirklich noch so, dass ich dann alle 2 Wochen in der Gynäkologie war und alle 2 Wochen wiederum in der Diabetologie und auch gerne zwischendurch nochmal nur bei meiner Diabetesberaterin. Und dementsprechend hatte man irgendwie jede Woche einen extra Termin. Dann ist noch Augenarzt zum Beispiel auch eine super, super wichtige Sache. Zahnarzt sollte man auch irgendwie einmal im Trimester hin, also ne, jedes Trimester einmal und ja, war doch eine Menge dann auf einmal an Extra-Management zusätzlich zu diesen engmaschigen Zielbereichen, die man einfach hat während einer Schwangerschaft mit Diabetes.
Und was hieß das dann für deinen Diabetes? Wie waren deine Werte? Wo hattest du Probleme jetzt im Gegensatz zu Nicht-Schwangerschaft?
Also die besten Werte überhaupt ever hatte ich einfach während den Schwangerschaften mit Abstand. Da war so der HbA1c bei 5,4 oder 5,2.
Und woran lag das dann?
Das liegt an der ganz besonderen, spezifischen Motivation, an diesem ganz besonderen Gefühl. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ich bin gestartet, darf man fast gar nicht sagen, aber mit einem relativ schlechten HbA1c von 8, weil wusste ich ja gar nicht, ne? Und ich war da auch noch so in dieser Phase, will ich eigentlich gar nicht haben, die Krankheit und sowas. Und bin damit noch gar nicht so gut klargekommen. Und dann, ja, ging's los. Dann hatte ich diesen Test in der Hand und innerhalb von einem Monat lag der dann irgendwie bei 6,8. Und innerhalb, also beim nächsten Test, man testet dann alle 4 Wochen, guckt man nach dem HbA1c. Heute auch super wichtig, Zeit im Zielbereich, aber bei mir war es damals noch nur der HbA1c. wo drauf eben geachtet wurde. Und dann lag der schon bei 5, und es ist wirklich, es fragen mich immer so viele Frauen, also das ist verrückt, aber dieser Blick auf den Test und dieses Gefühl dann, dass du einfach diese unendliche Liebe für das Wesen, was da in dir anwächst, verspürst, das ist, das macht alles aus. Und das ändert dich und dein Verhalten und das ändert alles auf einmal. Das ist verrückt.
Und was heißt das dann eben konkret für deinen Alltag? Also hast du dann tatsächlich sowas wie ab und an mal was Süßes gönnen, was man sich ja wegspritzen kann oder so zum Beispiel weggelassen, weil nicht, dass wir hinterher Unterzucker, Überzucker, wie auch immer haben, mehr Sport gemacht oder was hast du tatsächlich im täglichen Leben geändert?
Irgendwie auch alles, weil aus diesem 24-7-Job sowieso schon Diabetes zu haben, es ist ja 24-7, wir haben ja keine Pause, keinen Urlaub, gar nichts, ist da nochmal was Extremeres geworden, weil du auf einmal diese Verantwortung für dieses weitere Lebewesen hast. Und es ist ja, muss man einfach mal sagen, sehr gefährlich, wenn man gerade erhöhte Werte hat während der Schwangerschaft. Und so gesehen, ich habe dann geguckt, man hat mehr Spritz-S-Abstand. Ich habe mit meinem Diabetes-Management-Tool, mit dieser Auslesesoftware, die ja jeder Sensor auch irgendwo anbietet und hat, habe ich immer wieder geguckt, alle 3 Tage hat sich mein Insulinbedarf verändert, ist der höher geworden, brauche ich jetzt da und da mehr Insulin oder wie schaut es aus? Und in diese ständige Analyse dann reinzugehen und sich mit diesen Zahlen, um die es ja dann am Ende wirklich auch noch geht, zu beschäftigen, das nimmt nochmal viel, viel mehr Zeit in Anspruch, als wir sowieso schon mit unserem Diabetes zu tun haben. Und ja, natürlich, ne, dann auch gucken, okay, er geht jetzt langsam hoch und viel Insulin, also man darf da keine Angst vor Insulin haben, weil es muss in dem Fall sein. Und dann aber auch die Bewegung nochmal extra mehr einbringen. Okay, er geht jetzt ein bisschen hoch, ich gebe ihm zwar Insulin ab, aber ich gehe jetzt auch trotzdem noch spazieren und versuche das dann nochmal so ein bisschen zu pushen, das Ganze, dass er wirklich runtergeht, mein Wert. Und man ärgert, also es ist halt einfach teilweise auch frustrierend, weil wenn du dann doch mal höhere Werte hast und du hast dann direkt diese übelste Angst, dass irgendwas schief gehen könnte. Und das war ganz oft so, gerade in der ersten Schwangerschaft, irgendwie so mit Schwangerschaft 2 und 3 lief es irgendwie dann immer besser. Also dann ist dieser Stress auch etwas abgefallen, weil da ist mir auch sowas dann im Kopf gewesen, Menschen ohne Diabetes haben auch manchmal Spitzen. Und wichtig ist, dass wir diese Spitzen ausgleichen können und dass wir halt nicht dauerhaft wirklich stundenlang hoch unterwegs sind. Und ich glaube, das war was mich echt auch beruhigt hat, diese Aussage dann auch mal von einer Ärztin gehört zu haben, dass es okay ist und es ist irgendwie auch menschlich. Oder es ist mein Katheter abgebrochen von der Pumpe. Also abgeknickt, nicht abgebrochen, ne? Wäre nicht so gut. Aber irgendwie, wie auch immer, es kann sowas kann immer mal sein. Und ja, dass das okay ist, wenn das mal ist. Und dass das jetzt auch nicht gleich heißt, es passiert irgendwas bei meinem Baby. Ne? Also da machen sich auch viele einfach super Gedanken. War bei mir genauso am Anfang. Und dann lernt man eben nach und nach dazu.
Ja, ich saß am Anfang meiner Schwangerschaft auch öfter mal auf der Couch, habe einen Weinanfall gekriegt. Das war ja für mich die erste Zeit mit Insulin und habe gesagt, ich will nicht, dass mein Baby ein Klops wird. Und mein Mann muss so, kriegen das hin? Nein. Naja, aber es wird immer besser. Was mich aber ein bisschen geärgert hat, war bei dir im Geburtsvorbereitungskurs oder bei deiner Hebamme mal irgendwann so wirklich die Beratung anders, weil du Diabetes hast?
Gar nicht.
Das krass,
war,
oder?
Ja, krass, stimmt, ja. Weil, wie gesagt, wir sind ja nicht wenige. Also,
nee. Und man hat egal, ja auch spezifische Fragen. Natürlich. Man soll ja, damit das Baby direkt nach der Geburt bestmöglichst versorgt ist, sollst du ja diese Prämilch aus deinen Brüsten bekommen.
Genau.
Das soll angeblich ab der so und so vielten Schwangerschaftswoche passieren, das ist bei mir nicht passiert. Und ich saß da und ich habe meine Hebamme gefragt, ich habe im Geburtsvorbereitungskurs gefragt, ich habe mir YouTube-Videos angeguckt, ich saß auf meinem Bett mit Waschlappen und irgendwelchen Spritzen und es ging nicht, da war nichts.
Ich muss jetzt mal einmal kurz nachfragen, weil als noch nie schwanger gewesene, was ist das jetzt für eine Prämilch? Und hat die jeder?
Das
oder
Kolostrum, ja.
Ist also, das oder aber die anderen machen da nichts mit und die Diabetiker sollen da was mitmachen? Oder ihr müsst es mir erklären.
Also pass auf, das ist das Kolostrum. Das ist die allererste Milch, die direkt nach der Geburt deine Brust quasi produziert. Mhm. Die ist besonders dickflüssig, die enthält besonders viele Nährstoffe. Die braucht dein Kind eventuell, wenn es einen Unterzucker hat nach der Geburt. Was passieren kann, wenn du einen Diabetes hast, während du schwanger bist? Das ist das Gefährliche.
Ist bei mir 3-mal passiert bei allen 3 Kindern.
Oh,
Krass. Also die waren alle drei richtig in der Hypo.
Deshalb darfst du in Deutschland, in den meisten Bundesländern auch nur in Krankenhäusern entbinden, die eine spezielle Intensivpflege für Kind und Mutter anbieten dürfen.
Level 1 Neonatologie.
Genau. Und deshalb brauchst du eigentlich dieses Kolostrum, damit die direkt im Kreissaal dem Kind das geben können, damit es direkt aufgepäppelt wird. Das ging bei mir aber nicht.
Aber das reicht auch, und auch da wiederum, um da den Stress rauszunehmen ein bisschen, auch wenn man das macht, und ich habe das auch gemacht, bei mir hat es einfach nicht ausgereicht. Also das ist ja nicht viel, was man da rauskriegt, und meine Kinder zum Beispiel mussten alle trotzdem dann extra mit einem Fläschchen, und dann hatte ich wieder Angst gehabt, dass dann mit dem Stillen, weil wenn die dann irgendwie Saugverwirrung und keine Ahnung und oh, also das, ja, aber genau, das wird empfohlen, aber irgendwie sagt es dir doch keiner.
Genau, es sagt dir keiner und es sagt dir auch keiner, wie es funktioniert und es macht auch keiner, obwohl du am Anfang des Geburtsvorbereitungskurses mal den Arm hochmachst und sagst, ich habe übrigens einen Diabetes, So, dann gibt's auch so Probleme, habe ich jetzt gelesen, dass der Milcheinschuss, also da, wo du wirklich die Milch hast, die das Kind dann später trinken soll, das tritt verzögert nach der Geburt auf und bei Diabetikerinnen tritt es noch verzögert auf. Das hat mir keiner gesagt, das wusste ich nicht. Und ich saß dann da und sagte so, ich glaube, das funktioniert hier nicht. Bis da mal einer nachgeguckt hat, ob das nicht funktioniert oder nicht, da war das Kind schon wirklich sehr dünn und hatte schon Gelbsucht.
Ja, bei mir auch. Dreimal Gelbsucht, dreimal sehr viel abgenommen, dass man auch nicht raus durfte aus der Klinik. Dreimal Solarium für die Kinder, ne, mit dem kleinen Brutkasten. Oh, das war schon immer, also die erste Zeit nach den Geburten war schon immer krass. Vor allem, du machst dir dann auch Vorwürfe, ne, trotz super gutem HbA1c und Zeit im Zielbereich von, ich glaube, 97% oder so bei mir dann wirklich während den, oder sogar 98, also wirklich fast 100%. Wenn dann sowas trotzdem passiert und du hast ja alles getan dafür, das ist scheiße. Das ist auch vom Gefühl her einfach scheiße, ne? Aber passiert nun mal. Und ja, zum Glück bei Geburt 2 und 3 war ich halt mehr oder weniger darauf vorbereitet, dass das passieren kann. Aber immer wieder trotzdem total Schlag ins Gesicht, ne? Wenn du dein Baby einfach nicht haben kannst. Und dann war es bei der dritten Geburt auch noch so, also meine Maus wurde dann per Kaiserschnitt geholt. Es war auch ein geplanter Kaiserschnitt tatsächlich bei der dritten Geburt, weil ich fünffache Fruchtwassermenge hatte. Kann mit dem Diabetes zu tun haben, muss aber nicht zwangsläufig. Aber haben natürlich alle immer auf den Diabetes definitiv geschoben, obwohl das irgendwie nur in einem von so, also super vielen Fällen überhaupt damit zusammenhängt. Egal. Auf jeden Fall hatten wir dadurch und durch viele andere Problematik noch einen geplanten Kaiserschnitt ins Auge gefasst. Und dann war der Tag der Tage und nach der Geburt war das das erste Mal, dass ich meine Tochter behalten durfte. Die anderen beiden Mäuse wurden mir halt wirklich weggenommen, ne, direkt danach, weil eben schwere Hypo. Und sie hatte auch eine Hypo, aber das konnten die noch gerade so regeln, dass ich einfach kurz, zumindest kurz danach, sie mal ganz kurz haben konnte. Und dann hat sich das soweit aber auch wieder eingependelt, nach wenigen Stunden zum Glück, bei meiner dritten Tochter. Und dann dachte ich, ah super, alles ist gut. Und es wurde schon gesagt, morgen können sie nach Hause. Und das war so fast in der Normzeit, ne? Also wie bei anderen, so gesunden Frauen auch. Ich dachte so, wow, cool, was läuft denn hier ab? Und dann hatte ich auch noch Geburtstag, irgendwie einen Tag später. Und ich habe so gedacht, okay, geil, so an meinem Geburtstag nach Hause mit der Kleinen. Und dann gab es halt den Tiefschlag mehr oder weniger, ne? Von wegen, ja, jetzt hat sie doch dann eine Gelbsucht entwickelt. Also sie war dann so an der Grenze. Und ich habe mir für meinen 30. Geburtstag, und da war Lockdown, also keiner durfte rein. Auch nicht mein Mann, niemand durfte rein. Und das Einzige, was ich mir gewünscht habe, ist, dass ich halt meine Tochter bei mir haben darf. Und dann war das tatsächlich so, dass genau das da passiert ist und dass sie dann die 24 Stunden von meinem Geburtstag in diesem Brutkasten verbracht hat. Also das war so hart. Das war echt hart.
Noch mal kurz für alle Leute, die nicht wissen, Gelbsucht. Also im Mutterleib braucht das Kind was? Bilirubin. Und das muss aber nach der Geburt raus aus dem Körper, durch die Leber. Und wenn das Kind es nicht schafft, dann wird es gelb. Und dann kriegt man Gelbsucht, weil dieses Bilirubin wird halt, ist halt noch zu krass im Körper. Genau. Und deshalb kriegen die so eine spezielle Lichttherapie. Das sieht aus wie im Solarium.
Ja, auch mit so einer kleinen Sonnenbrille.
Ja, genau.
Ja.
Aber ist das was, was tatsächlich vermehrt auch bei Kindern von Diabetikern passiert? Weil tatsächlich ist es so, also mein Vater ist ja Diabetiker und meine Geschwister und ich, wir hatten tatsächlich auch alle drei Gelbsucht, als wir auf die Welt gekommen sind.
Ich habe nachgefragt auf der Intensiv und da hieß es, es gibt eine familiäre Häufung. Also wenn also ist aber sowieso ein Ratschlag, den ich so nach meiner Schwangerschaft geben kann, unterhaltet euch mit eurer Familie darüber, wie war die Schwangerschaft, aber wie war es auch direkt nach der Geburt. Ich kenne ganz viele Leute, die halt auch in der Schwangerschaft von ihren Ärzten gesagt bekommen haben, sie müssen eine Schwangerschaftsdiabetes haben, das Kind ist ja viel zu groß. Mhm. Nee, bei denen in der Familie sind einfach die Kinder groß. Und dann kommen die groß zur Welt. Da kannst du auch machen, was du willst. Da musst du nicht eine Schwangerschaftsdiabetes haben. Bei meinem Mann in der Familie kommen alle Kinder viel zu klein auf der Welt. Deshalb konnte ich auch eigentlich keinen Klops, also total dämlich von mir, zur Welt bringen. Aber ja, weil man macht sich halt einfach wirklich sehr viele Gedanken.
Das stimmt, ja.
Ja. Du bist ja selbst medizinische Fachberaterin. Das heißt, du kennst dich sehr gut aus mit dem ganzen, ich sag mal, Diabetes-Equipment, was wir so mit uns rumschleppen. Was ist denn was, was du dir selbst wünschen würdest, damit dein Leben als Typ-1erin einfacher wäre?
Es geht jetzt gerade schon in die richtige Richtung in meinen Augen. Also ich trage jetzt auch schon seit längerem so ein automatisches Insulindosierungssystem. Das ist ein bisschen teilautomatisiert, ne? Also es ist im Prinzip so, dass wir jetzt weniger Behandlungsentscheidungen selber treffen müssen irgendwo. Und viel zumindest von dieser alltäglichen, basalen Abgabe automatisch passiert. Zum Essen muss ich trotzdem gucken, wie viel Gramm Kohlenhydrate nehme ich zu mir, wie viel Insulin brauche ich dafür. Aber vieles passiert eben von selber. Und ich glaube, das ist ein super guter Trend, ein super wertvoller Trend auch. Und ich denke, das hat super viel Potenzial. Und vor allem, es gibt mittlerweile auch Systeme, also auch ein AID-System, was für die Schwangerschaft zugelassen ist. Und das hätte mir, glaube ich, auch bei den ganzen Schwangerschaften sowas von geholfen, da auch nochmal mehr Stress irgendwo rauszunehmen aus dem Ganzen.
Vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst. Es ist unglaublich, wie inspirierend du bist und es ist so toll zu sehen, dass man eben auch als Diabetikerin Typ 1 oder generell als Diabetikerin alles schaffen kann, was man sich in deinen Kopf setzt, und es ist ganz, ganz toll, dass du das so vorlebst. Deswegen vielen Dank, und welchen Drink möchtest du von der Bar?
Okay, also erstmal auch vielen, vielen lieben Dank. Ich habe mich riesig gefreut und es war hier sehr emotional und sehr schön und ein wundervolles Gespräch, und ja, ich glaube, ich würde jetzt noch eine Weißweinschorle trinken.
Die Weißweinschorle war übrigens nur so mittel, muss man auch noch mal kurz dazu sagen.
Aber daran merkt man ja, niemand war bei dieser Aufnahme schwanger.
Also Kathi Korn, ganz fantastische Frau. Wenn ihr mehr von ihr lesen, hören und sehen wollt, dann könnt ihr ihr zum Beispiel bei Instagram folgen. Da heißt sie diabeteswelt_lipaktiv.
Und um noch mal so ein bisschen euch auch die Angst zu nehmen und vielleicht auch die Verwirrtheit: es gibt ganz viele Leute aus dem Foren, auch im Internet, auch eine tolle Facebook-Gruppe. Da geht es um Kinderwunsch und Schwangerschaft mit Diabetes, also mit einem bestehenden Diabetes. Einfach mal reingehen und ein bisschen durchlesen. Ich habe ja keine anderen Diabetikerinnen gekannt mit Kinderwunsch oder Leute, die halt bereits ein Kind bekommen haben. Und bei mir hat es ein bisschen länger gedauert und ich war dann erst immer so, warum bin ich zu blöd, um zu bumsen? Warum? So, obwohl ich ja mega eingestellt war. Ich hatte keine Medikamente. Im normalen BMI und ich hatte einen Langzeitwert von 6,2. Und es hat 1,5 Jahre gedauert und nach einem Dreivierteljahr war ich schon so, weil dann auf einmal merkst du, wie viele Leute in deiner Umgebung schwanger sind. Und es ist total normal, dass Leute das sagen, aber manchmal sagen Schwangere sowas wie, ja, wir haben gedacht, wir probieren das mal, und dann hat es auch direkt geklappt. Und ich dachte so, halt die Fresse, weil das funktioniert hier nicht. Und auch da muss ich sagen, sprecht das mit euren Ärzten an, googelt ein bisschen im Internet, vernetzt euch mit Leuten. Also ich war als erstes bei meinem Hausarzt, ist ein ganz, ganz lieber Mensch, ist aber der Homöopathie sehr zugewandt. Und der hat mir dann, ich glaube, es war Frauenmantel, das ist so ein homöopathisches Kraut. Manchmal kriegt man auch Mönchspfeffer oder Storchentee verschrieben, ja. Und das habe ich genommen und das hat alles nur schlimmer gemacht. Da war mein Zyklus mehr durcheinander als vorher noch. Und ich dachte, so kann ich gar nicht wissen, wann ich Eisprung habe. Und dann habe ich tatsächlich nach einem Jahr die Verzweiflungstat genommen. Ich habe Geld in die Hand genommen und habe so Pinkelstreifen, und zwar die teuren, gekauft. Kennst du das? So Eiersprung.
Also wirklich, ich habe gar keine Ahnung. Ich bin gerade im Biologieunterricht in der 6. Klasse und höre dir
das
ganz
ist wie so ein Das ist wie so ein Schwangerschaftstest. Wenn du merkst, okay, jetzt müsste eigentlich der wahrscheinliche Tag kommen oder die wahrscheinlichen Tage, pieselst du da morgens drauf. Bleibt dieser Bildschirm einfach nur mit einem Strich, dann ist heute kein wahrscheinlicher
Tag. Ich finde schön, dass du es Bildschirm nennst. Das klingt so ein bisschen, als hättest du dir beim Pinken
nee, das ist ein Bildschirm
drunter gehalten.
Ach so, das ist nee, nee. So ein Bildschirm. Da ist ein kleiner Bildschirm dran. Das ist ein kleiner Bildschirm dran. Und also die gibt es auch im Billiger, dann verfärbt sich nur der Streifen und daran kannst du es sehen. Ich habe natürlich Profi,
vor lauter Energie hat Kim gerade schon ihr Mikrofon einmal umgeschmissen.
Ja, das ist auch. Und dann bei den Tagen, wo es wahrscheinlicher wird, kommt ein Smiley. Ne? So, jetzt, ach, geil. Fange an. Und wenn es der wahrscheinlichste Tag ist, ja, Day of the Eisprung, dann blinkt das Ding. Um dir so richtig toll zu machen. Um so richtig so, let's go, ihr müsst, komm, jetzt.
Man muss natürlich aber auch dazu sagen, es ist ja auch nicht nur bei Diabetikerinnen und Diabetikern so, dass das aber ein bisschen länger dauern kann mit der Schwangerschaft, sondern das ist ja bei total vielen so. Und das Ding ist, glaube ich, einfach nur, dass generell zu wenig darüber geredet wird. Also ich habe so viele Freundinnen, bei denen es einfach echt lange gedauert hat und die teilweise auch verzweifelt sind, weil sie dachten, sie sind gefühlt die Einzigen. Und auf einmal sieht man ja um sich rum nur noch Schwangere. Mhm. Wenn man dann mal einmal drauf achtet, hat man das Gefühl, bei allen klappt's, nur bei einem selbst nicht. Aber so ist es ja gar nicht, sondern es gibt so viele, die da ihr Päckchen irgendwie zu tragen hatten und bei denen das irgendwie erstmal so ein bisschen ein Kampf war, ob jetzt wegen Diabetes oder wegen tausend anderer Geschichten. Das,
man fühlt sich so schlecht, ne? Weil also in der Zeit, wo wir das probiert haben, da gab es halt dann zwei meiner Arbeitskollegen, die einfach so hoppala, ne? Also war vielleicht nicht so. Und ich will das gar nicht so schlecht reden, dass man schwanger wird. Man darf natürlich auch weiterhin schwanger werden, auch wenn es jemand mit Kinderwunsch in der Umgebung gibt. Woher soll man das wissen? So. Aber man denkt sich so, hä, warum die jetzt? So, dann rief die erste Freundin an, das war im ersten Lockdown und sagte, ich bin übrigens schwanger. Und ich dachte so, okay, ich immer noch nicht. Und dann rief die nächste Freundin an, einen Monat bevor es bei mir geklappt hat, und sagte, ich bin schwanger. Und ich dachte so, Alter, jetzt aber mal. Ja, und man denkt tatsächlich,
da muss ich mal einmal kurz, ich weiß, wir sind hier in einem intimen, ernsten Gespräch, aber zu doof, um zu bumsen, finde ich gerade irgendwie einen guten Spruch für so Mallorca-Ballermann-T-Shirts. Weißt du so? Aber dann natürlich als Gegenteil, so von wegen, ich bin nicht zu doof, um zu bumsen. Ich stelle mir das gerade vor, wie diese T-Shirts mit dieser Aufschrift am Ballermann verkauft werden, zwischen diesen penisförmigen Kühlschrankmagneten und diesen Postkarten-Grüße aus Malle mit so Bikini-Girls drauf oder so. Da stelle ich mir das gerade vor. Das ist eigentlich, also Kim, das ist vielleicht ein Geschäftsmodell.
Ich weiß nicht. Was ich eigentlich damit sagen will, ist, wie du ja schon gesagt hast, das kommt so häufig vor und es wird so wenig darüber geredet, weil es immer so es passiert bei einigen aus Versehen, es passiert, weil sie es einfach mal probieren wollen und dann klappt es ganz schnell. Und tatsächlich ist es so, dass Krankenkassen erst nach einem Jahr oder je nach Krankenkasse sogar noch länger, erst dann eine Kinderwunschbehandlung bezahlen, wenn ihr wirklich viele Monate kinderlos geblieben seid. Also auch da mal Butter bei der Normalität. Es wird nun mal nicht jeder direkt schwanger. Und auch wenn immer der Langzeitwert so propagiert wird im Netz, es gibt tatsächlich kaum Untersuchungen, die tatsächlich mal geguckt haben, hat das denn unbedingt was mit dem Langzeitwert zu tun? Weil, wie gesagt, mein Langzeitwert war bei um die 6, also zwischen 6 und 6,2. Und bei mir hat es länger gedauert. Was bei mir geholfen hat, was ich auch, glaube ich, schon mal hier gesagt habe, meine Frauenärztin hat mir etwas verschrieben, was tatsächlich laut italienischer Forschung, ich habe extra nochmal nachgeguckt, sich positiv auf den Hormonhaushalt und auf den Zuckerstoffwechsel auswirken kann. Das heißt Inositol. Das ist teilweise auch in so Kinderwunschpräparaten drin. Da müsst ihr nur mal auf die Packungsbeilage gucken. Gibt es aber auch günstig so als normales Mittel im Netz. Aber auch da, fragt einfach mal eure Ärztin. So.
Einfach mal drüber reden.
Ihr habt so einen Zucker, vielleicht mal Inositol nehmen. Genau. Ja.
Eine Sache, die natürlich keiner von uns in der Hand hat, die wir jetzt am Anfang schon mal so ein bisschen angedeutet haben, ist das Thema, was könnte ich meinem Kind vererben? Und da habe ich jetzt auch noch mal in die konkreten Zahlen tatsächlich geguckt, wie viel Prozent und so weiter. Also, wenn innerhalb der engeren Familie ein Diabetes Typ 2 vorliegt, dann besteht die Wahrscheinlichkeit von etwa 60%, selbst einmal daran zu erkranken, wenn entsprechende Risikofaktoren dazukommen, wie eben Übergewicht, Bewegungsmangel, schlechte Ernährung, die ganzen Sachen. Dann kann es zu einem Typ 2 kommen. Das steht in der Apothekenumschau. Das war die Quelle meines Vertrauens. Also das sind schon hohe Prozentzahlen. Gleichzeitig müsste man natürlich mal gucken, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, Diabetes Typ 2 bekommen, wenn du eh schon, also jetzt ohne erbliche Vorbelastung, Übergewicht, schlechte Ernährung, Bewegungsmangel mitbringst, dann ist die Wahrscheinlichkeit eh schon höher.
Und das Gute, was ich mir halt denke, ich bin ja sensibilisiert dafür. Also sobald mein Kind irgendwann anfängt, vielleicht Anzeichen zu zeigen, muss man da mal einen kleinen Talk führen und oder zumindest mal das Kind darauf sensibilisieren, dass der Arzt mal nach diesem Durchschnittswert guckt. Ja. Muss er nicht.
Ja. Und das stand tatsächlich auch überall, dass du es eben als Typ 2 in dem Sinne dann doch auch gut irgendwie in der Hand haben kannst, dagegen anzuarbeiten. Also sobald du eben merkst, okay, da sind irgendwie Tendenzen da und ich habe irgendwie eine erbliche Voranlage dafür, dann irgendwie gegen anarbeiten. Und bei Typ 1 Diabetes stand da, genetische Faktoren sind eigentlich weniger entscheidend. Tatsächlich erblich bedingt ist die Bereitschaft quasi, dass das Immunsystem aus nicht bekannten Auslösern mit der Zerstörung der insulinproduzierenden Inselzellen reagiert. Also diese Bereitschaft dazu, dass mein Körper gegen sich selbst arbeitet, kann vererbt werden. Und das kann dann eben zu Diabetes führen. Und da hatten sie tatsächlich dann auch nochmal für Typ 1er konkrete Zahlen. Und die habe ich auch überall relativ deckungsgleich gefunden. Also wenn eins der Elternteile Diabetes Typ 1 hat, dann ist für das Kind die Wahrscheinlichkeit, auch Diabetes zu bekommen, bei wenigen Prozent. Man sagt eigentlich so unter 5%, wahrscheinlich noch viel weniger. Und scheinbar ist es so, dass Kinder mit einem Diabetes Typ 1 erkrankten Vater eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Typ 1 Diabetes zu bekommen, als wenn die Mutter Diabetes hat. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Wenn beide Elternteile Typ 1 Diabetes haben, beträgt das Risiko so um die 30%, dass man auch Typ 1 Diabetiker wird.
Ich konnte das tatsächlich testen lassen bei der Geburt. Das war die sogenannte Frederick-Studie, die ist vom Helmholtz-Institut in München durchgeführt worden.
Die heißt ja dann quasi wie ich. Das war die Freddy-Studie.
Die Freddy-Studie, genau. Die Freddy-Studie. Mhm. Wenn man das Kind erst später testen lässt, ist es übrigens die Frieda-Studie. Also bei der Geburt ist es die Frederick-Studie. Ja, genau. Und da wird quasi Blut aus der Nabelschnur entnommen. Also ich habe nur eine Unterschrift geleistet, habe gesagt, ich möchte das machen. Ich habe davon nichts mitbekommen. Mhm. Weder für mich noch für das Kind schmerzhaft. Und dann wird auf die bekannten genetischen Marker für Diabetes Typ 1 getestet. Und bekommt man in den ersten 6 Wochen nach der Geburt einen Brief, dann gibt es dort Vermutungen, dass dein Kind daran erkranken könnte oder die genetische Veranlagung dazu hat. Bekommst du nichts, ist alles gut. Wir haben nichts bekommen. Also falls ihr Diabetes Typ 1 habt, könnt ihr gerne mal beim Helmholtz-Institut nach dieser Studie schauen und vielleicht wird es auch bei euch angeboten im Krankenhaus. Und dann.
Übrigens, da ist scheinbar auch weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Das waren so viele Dinge, die mir komplett neu waren, als ich mich durch dieses Thema hier durchgegoogelt habe, dass ich einfach auch die Hälfte vergessen habe.
Wie gesagt,
habe.
Man lernt auf einmal völlig neue Dinge, wie Plazenta-gängig.
Habe ich übrigens auch irgendwo was mit Plazenta gelesen im Netz und hatte dann so gelesen, Plazenta. Ja, das sind die Leute, die wirklich in diesen Dingen immer noch den Stand aus der 6. Klasse Biounterricht haben. Und wo wir jetzt diese Folge schon so extrem intim geworden sind und Kim ja am Anfang noch gesagt hat, großartig, wir brauchen nicht darüber reden, wie Kinder dann wirklich entstehen. Ach komm, es ist so schön. Wir reden trotzdem drüber und zwar in unserer nächsten Podcast-Folge.
Da geht's auch wieder ums Bumsen.
Ja. Diabetes und Sex.
Bumsen ist einfach so ein bescheuerter Begriff, aber gut, kommt.
Es ist halt so ein Ballermann-Wort. Bis zum nächsten Mal werde ich mal recherchieren, in wie vielen Ballermann-Songs das Wort Bumsen vorkommt. Ist das dann eigentlich nächste Woche eine Folge, die wir FSK 18 machen müssen? Nee, oder? Sex,
Muss
Bumsen.
Ich schon alleine wegen des Wortes Bumsen einen Podcast auf FSK 18? Also ich habe ja jetzt nicht...
Warte mal. Ich google mal gerade, ob man im Podcast Bumsen sagen darf. Aber du kannst ja schon mal, während ich hier google, einmal kurz vorstellen, wen wir nächste Woche zu Gast haben.
Wir haben nächste Woche zu Gast die fantastische Influencerin Lynn Küstner, die sehr sexy Bilder auf Instagram von sich teilt, immer mit ihrem Sensor dabei. Und wir haben darüber geredet, wie ist denn das beim Dating oder auch beim Sex? Wird man da auf seinen Sensor oder seine Pumpe angesprochen? Spricht man es an? Was ist, wenn ich während des Sexes in den Unterzucker gerate? Reden wir drüber mit der Lynn nächste Woche.
ich habe gerade rausgefunden, es gibt sehr viele Podcast-Folgen von unterschiedlichen Podcasts, die irgendwas mit Bumsen sogar im Titel haben und die sind auch nicht ab 18. Also wird kein Problem nächste Woche. Das wird mega. Und ich glaube nicht nur so mittel.
Wird richtig Bums.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.
Thank you.